In Stade, das gehört zu Niedersachsen bei Hamburg, hat ein Mann mehrere Schüsse abgegeben aus einer Waffe, die Polizei dann bei ihm gefunden hat, nachdem sie ihn festgenommen hatten, und zwar in einer Jugendhilfeeinrichtung. Der Mann, um den es geht, soll der Vater einer 3 Monate alten Tochter, eines 3 Monate alten Kindes sein. Und bei der ganzen Geschichte soll es insgesamt um einen Sorgerechtsstreit gehen. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei euch normalerweise der Fall ist. Ich selber habe aus meinem familiären Umkreis Personen, die in diesem Bereich arbeiten, auch im Bereich der Jugendhilfe. Und da ist es nicht unüblich, dass es auch mal durchaus gewaltsam zugehen kann in den einzelnen Familien. Es hat ja durchaus einen Grund, weshalb das Jugendamt eingeschaltet wird, solche Einrichtungen. In diesem Fall sollen Mutter und 3 Monate altes Kind dort untergebracht worden sein. Warum genau, inwiefern die geschützt werden mussten vor dem mutmaßlichen Täter, vor dem Vater, vor dem Mann, über den gesprochen wird, über den berichtet wird, der 45-jährige Deutsche, wie uns manche Medien wissen lassen wollen. Also was da genau vorgefallen ist, was die Grundlage dafür war, das hat man gestern noch nicht mitgeteilt. Es gab bereits, ich glaube, es war 7 Stunden nach der Tat, eine Pressekonferenz, in der man einiges mitgeteilt hat, aber eben noch nicht alles. Wir haben hier diverse Überschriften, diverse Artikel, alles Mögliche, Focus Online, NTV, Stern, dann haben wir das ZDF, ARD, NDR, SWR, überall klingt es irgendwie ähnlich. Wir haben zum einen, mal gerade hier auf Live-Chat einstellen, zum einen haben wir Äußerung Sorgerechtsstreit. So, und wenn ich an Sorgerechtsstreit denke, dann klingt das für mich irgendwie, als würde man sich vor Gericht treffen und das Ganze dann irgendwie ausdiskutieren. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Zu meiner Kindheit gab es diese Nachmittagsfernsehsendung Familiengericht, Richter Alexander Holt, Barbara Salesch, alles so in diese Richtung. Daran denke ich, wenn ich an einen Sorgerechtsstreit denke. Dann haben wir 6 Tote in Mutter-Kindheim in Stade. 6 Tote in Mutter-Kindheim. Keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Tödliche Schüsse in Stade. Hintergrund ist wohl Sorgerechtsstreit, heißt es in einem anderen Artikel. Das klingt irgendwie nach, da hat jemand um sich geschossen und zufälligerweise ist jemand dabei erschossen worden. NTV, Polizei spricht von 5 Toten, Schießerei in Stade. Es waren erst 4 Tote. Ein fünfter ist vor Ort reanimiert worden und verstorben. Und eine weitere Person, ein Mann, insgesamt sind es 4 Frauen und 2 Männer, die gestorben sind, die brutal erschossen, ermordet worden sind vor Ort. 4 direkt, einer hat man versucht zu reanimieren und ein weiterer ist dann im Krankenhaus verstorben. Und dann haben wir noch Schusswaffenangriff, 6 Tote in Stade, Verdächtiger ist 45-jähriger Deutscher, die Schlagzeile ist vom Stern. Ja. Wo erfahren wir, was tatsächlich passiert ist? Das erfahren wir bei der Bild-Zeitung. Da heißt es dann, 6 Tote in Stade, Vater läuft Amok in Mutter-Kindheim, 6 Tote, alle Todesopfer waren Mitarbeiter, Täter festgenommen, Mutter in Gewahrsam. So, das sind die wichtigsten Informationen und die beschreiben tatsächlich am ehesten und am nächsten das, was tatsächlich dort vorgefallen ist. Dort ist jemand Amok gelaufen, er hat 6 Menschen hingerichtet, ja, bei einer Schießerei, das klingt halt auch so, das hat immer so einen gewissen John Wayne-Charakter, ja, da stehen Leute, stehen sich so gegenüber, der eine zieht seine Pistole, der andere zieht seine Pistole, so wie im Duell, und dann schießen alle irgendwie aufeinander. Das war eine Hinrichtung. Da ist ein Typ zu diesem, was genau das jetzt, ob das so ein Jugendhilfe, Entwicklungsgespräch, wie auch immer war, ja, der ist dahin eingeladen worden, also der hatte einen festen Termin vor Ort in dieser Runde mit mehreren Mitarbeitern, Jugendamt, Sozialarbeiter, wie auch immer, große Runde, er dabei, mutmaßlich nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat, taucht dort mit Knarre auf, übrigens soll es sich dabei um eine illegale Waffe handeln, also sprich, er hatte keine Erlaubnis, keine waffenrechtliche, diese Waffe zu besitzen und hat dann dort 6 Menschen hingerichtet. Die Mutter und das 3 Monate alte Kind, um das es geht, die wurden nicht verletzt, genauso wenig andere, die sich dort aufgehalten haben, also andere Mütter beispielsweise oder Kinder in dieser Einrichtung. Es geht lediglich um diese 6 Mitarbeiter. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich gedacht hat, okay, die 6 haben entschieden, Frau und Kind und er irgendwie, das funktioniert nicht so richtig zusammen. Die Lösung ist ja, okay, wenn die Personen, die, weiß nicht, Gutachten erstellt haben, das Ganze irgendwie beurteilen, rechtlich einschätzen, wenn es die nicht mehr gibt, ob es dann möglicherweise, ob das dann dazu führt, dass das Problem dann auch verschwindet, ich glaube nicht. Es gibt eine Aufnahme, die wurde Bild zugespielt, ein LKW-Fahrer soll das Ganze gefilmt haben. Hier drüben sehen wir einen Mercedes, es müsste ein GLE, glaube ich, sein, 43 AMG, ja. Von dem getunten Fahrzeug war bei Bild die Rede, da ist natürlich dann, ne, da muss man das Ganze immer so ein bisschen übertreiben. Also ob das Fahrzeug jetzt zusätzlich getunt war zu diesem GLE 43 Motor, der da irgendwie verbaut ist, dass das ein Auto ist, was normaler, also was zügiger ist als irgendwie der 150 PS unter der Haube VW Passat der Polizei. Sagen wir, es ist ein schnelles Auto, ein SUV und dem haben sie die Reifen zerschossen. Das ist ja das, was Linke grundsätzlich immer fordern. Ja, also für mich ist das Reifen zerschießen so ein bisschen das Pendant zu, man könnte dem ja auch irgendwie, dem Typ, der wegläuft oder mit dem Messer auf einen zugerannt kommt, in die Beine schießen. Hat man irgendwie geschafft. Das Fahrzeug ist zum Stehen gekommen. Wichtig auch, der mutmaßliche Täter, soll sich um den Vater dieses 3 Monate alten Kindes handeln, ist nicht selbst gefahren. Jetzt könnte man natürlich wieder irgendwelche Späße im Stile von Dieter Nuhr dazu machen. Wenn vielleicht ein Mann gefahren wäre, dann wären sie entkommen, aber es ist eine Frau gefahren, die soll sich, so die Ermittler aus einer Pressekonferenz, haben sie es mitgeteilt, auch um eine Frau aus dem näheren bekannten familiären Umfeld handeln. Sie ist gefahren, dann halt stehen geblieben, ja, die Reifen, mehrere Reifen ohne Luft unterwegs. Und er hat sich direkt raus auf den Boden, auf die Wiese gelegt, hat sich ergeben. Sie ist nicht direkt aus dem Auto ausgestiegen. Weiß ich auch nicht, was, also wenn vorne, hinten Polizisten, Leute mit Waffen auf einen zielen, das ist auch was ich bei anderen nicht verstehe. Ich muss nicht die Sprache von jemandem sprechen können, in diesem Fall möglicherweise eine Mischung aus Deutsch und Türkisch. Das handelt sich um einen türkischen Staatsangehörigen, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben soll. Was ihn dann in den Augen diverser Medien zu einem Deutschen macht, ist ja ganz klar, und auch in den Augen von einem Ulf Poschardt. Denn wer den Pass hat, alle Menschen sind gleich, ist dann automatisch ein Deutscher. Also dieses, jemand hält eine Knarre auf mich oder schießt möglicherweise auf mein Fahrzeug, ist eine universelle Sprache, da spielt es auch gar keine Rolle, ob derjenige das versteht, die Anweisungen der Polizei, oder eben nicht. Ja. Wir hören mal rein.
Festnahme in Niedersachsen. Ein Augenzeuge filmt, wie 2 Personen von der Polizei gestellt werden, kurz nach den tödlichen Schüssen in einem Mutter-Kind-Heim in Stade. Der Wagen kommt mit kaputtem Reifen zum Stehen, dann umzingeln Polizisten mit gezogenen Waffen den Wagen und nehmen eine Person fest. Die Polizei teilt am Mittag mit, dass 6 Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.
Ich fand die Szene für sich genommen schon interessant. Es war übrigens die Rede davon, dass auch ein Sondereinsatzkommando daran beteiligt gewesen sein soll. Später in der Presseerklärung oder in der Pressekonferenz hieß es, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass kein Spezialeinsatzkommando daran beteiligt war. Jetzt weiß ich nicht, was es mit dieser jungen Frau, mit dieser Polizistin, mit der viel zu engen Hose und dem Helm auf sich hat, die hier hingelaufen kommt. Dann, ich weiß auch nicht, was es ist, irgendwas fallen lässt, ja, fällt irgendwas zu Boden auf dem Weg dahin. Ich glaube, der hier winkt sie gleich nochmal zu sich herüber. Kurz stehen bleiben, ja, okay, Waffe holstern, einmal abknien, was auch immer hingefallen ist, wieder aufheben, wieder in die Richtung laufen. Also hat mich so ein bisschen die Szene an das auch in Magdeburg erinnert, nicht Magdeburg, in Mannheim erinnert, mit Ruven Lauer und dem Polizisten, wo die erste Reaktion der weiblichen Polizisten vor Ort war, sich umzudrehen und wegzulaufen. Bestimmte Konstellation, allein die Wahl der Kleidung, beziehungsweise sich die richtige Größe auszusuchen, wenn es um die Polizeiuniform geht. Das kenne ich so ein bisschen noch aus meiner Zeit bei der Bundeswehr. Auch da gab es Kameradinnen, die es besonders wichtig fanden, dass man sehr schick ausgesehen hat in der Uniform. Für diejenigen, die mit der Bundeswehr nichts zu tun haben, auch die Uniform, die man dort standardmäßig erhält, da ist kein Stretch-Dehnmaterial irgendwie mit drin, kein Elastan mit eingebaut. Das ist stinknormal Baumwolle. Und da empfiehlt man, allein weil diverse Sachen in die Beintaschen beispielsweise kommen, auch so, da sollte man eine Nummer größer nehmen, um sich wirklich ausreichend gut bewegen zu können. Wenn man manche Polizisten in Deutschland sieht, gilt auch, war auch irgendwo noch eine andere Szene, ne, wenn ich jetzt auch das, ne, wenn ich sie hier laufen, sich bewegen sehe, dann kommt bei mir so ein bisschen der Gedanke auf, ich weiß nicht, ob ich nicht eher möchte, dass die beiden mal vor Ort sind, wenn es brenzlig wird, oder die beiden anderen Damen, die dort zu sehen sind. Es scheint mir häufig der Fall zu sein, dass es eher den Anschein hat, da spielt jemand Polizei, ja, wie in so einem Cosplay quasi, ja, oder an Karneval, da verkleidet sich jemand, zieht das irgendwie an, findet das auch ganz schick und in Uniform und dann gehört auch die Pistole mit dazu, benutzen wollen sie die aber lieber nicht. Alles irgendwie Vorurteile, die aber je häufiger bestimmte Extremsituationen in Deutschland eintreten, immer wieder bestätigt werden und auch Gespräche, die ich privat im Umfeld und so weiter führe, auch da möchte ich im Ernstfall, dass dort Leute sind, die wirklich was können. Das können Männer und Frauen sein, nur glaube ich, dass die Schnittmenge insgesamt da höher ist. Das ZDF, gestern Abend 20 Uhr, so um den Dreh müsste das irgendwie 19, 20 Uhr müsste das gewesen sein hier, die haben auch darüber berichtet. Und zu dem Zeitpunkt stand relativ früh fest, dass sich um einen 45-jährigen, ganz wichtig, in Deutschland geborenen türkischen Staatsbürger, wie gesagt, mit beiden Staatsangehörigkeiten handelt. Und beim ZDF macht man das hier raus.
Svenja Bergerhoff ist in Stade. Was kannst du uns von der Pressekonferenz berichten?
Ja, die Pressekonferenz ist eben gerade eben hinter mir zu Ende gegangen. Wir wissen ein paar neue Sachen, zum Beispiel zu den Getöteten. Es handelt sich um 4 Frauen und 2 Männer. Alle sind Beschäftigte dieser Kinder- und Jugendeinrichtung, in der die schreckliche Tat heute stattgefunden hat. Und auch zum Täter wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Es soll sich um einen 45-jährigen, in Deutschland geborenen Mann handeln, der aus der Region Hannover stammt. Als Motiv vermuten die...
Also einen in Deutschland geborenen 45-jährigen Hannoveraner im AMG. Die ersten Kommentare, Mutmaßungen zu der Herkunft kamen spätestens, als man das Auto gesehen hat. Wie Maximilian Kraes bezeichnen würde, vielleicht als AMG-Erkan. Seine Worte, nicht meine. Nicht übrigens in diesem Zusammenhang, sondern in einem anderen Kontext. Aber hochpreisige AMG, also Mercedes-Modelle werden doch sehr häufig, gerade in Großstädten, ob jetzt Hannover, Berlin, Hamburg, München, von einem bestimmten Klientel gefahren. Alles Deutsche, wenn wir Ulf Poschardt fragen, keine Frage. Phänotyp augenscheinlich sehen sie dann aber eher so ein bisschen aus, als könnten sie einen Migrationshintergrund haben. Also, der Hannoveraner in Deutschland geboren.
Stand heute, dass es sich um einen Sorgerechtsstreit handelt, um seine 3 Monate alte Tochter, die eben in dieser Kinder- und Jugendeinrichtung untergebracht war und wo es heute einen Anschlusstermin geben sollte. Das sind natürlich alles Ermittlungen Stand heute. Wir befinden uns nur ein paar Stunden nach der Tat. Die Ermittlungen werden weitergehen. Die Polizei hat dazu auch ein Hinweisportal geschaltet und wir werden in den nächsten Tagen sicherlich noch mehr zu dieser Tat erfahren.
Dankeschön für diese Informationen live aus Stade. Svenja Bergerhoff war das.
Ja, der deutsche Hannoveraner, wie gesagt, die Rede ist von beiden Staatsbürgerschaften, sowohl der deutschen als auch der türkischen, aber in Deutschland geboren vor 45 Jahren. Also tatsächlich möglicherweise Kind der ersten Gastarbeitergeneration. Aber nicht nur beim ZDF, auch auf Instagram, Tagesschau. Das ist auch immer so ein bisschen der Indikator, also sowohl der ZDF-Instagram-Account als auch der Tagesschau, zu sehen, worauf legen sie den Fokus. Weil es gibt natürlich die Tagesschau-Beiträge, die im Regionalteil zu lesen sind, aber dann gibt es natürlich auch die ganz allgemeine gültigen Beiträge, die auf der ganz regulär auf der Webseite als Nachrichten, als Hauptnachrichten mit bundesweiter Relevanz präsentiert werden. Aber auch bei der Tagesschau, auf den Social Media Kanälen, da sieht es ja jeder, da wird nicht unterschieden. Also da steht zwar auch nochmal dabei, ne, worauf man sich bezieht und so weiter, aber das ist natürlich für alle zugänglich und da lässt sich schon so ein bisschen rauslesen, wo halt die Priorität liegt. In den Kacheln, also das heißt in den einzelnen Bildern, die man dort sieht, die man anklicken kann, auf dem Computer, wenn man da draufklickt, dann sieht das immer so aus, dann sieht man direkt den dazugehörigen Text. Wenn man das Ganze auf dem Handy öffnet, dann sind da die Bilder zu sehen und man kann da halt eben durchwischen und sich die nächsten anschauen. So, wenn wir nur lesen, was auf den Bildern, auf den Kacheln zu sehen ist, steht dort geschrieben, Mutter-Kind-Einrichtung in Stade, 6 Personen durch Schüsse getötet, was halt auch wieder so, okay, durch Schüsse, gab es dann Schusswechsel, sind die irgendwie dazwischen geraten? Das ist bekannt, tödliche Schüsse. Durch Schüsse in einer Jugendeinrichtung sind 6 Mitarbeiter, Doppelpunkt innen, da wird übrigens konsequent immer gegendert, liebe Frau Hayali und all die anderen Hansel, die halt sagen, nein, wir gendern ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen oder am ZDF, wird immer gegendert. Der Einrichtung getötet, mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze flüchtete zunächst mit einem Auto. Kurz darauf wurde er festgenommen. Der mutmaßliche Täter, Vater eines 3 Monate alten Kindes, hatte einen Termin in der Mutter-Kind-Einrichtung. Und laut Polizeipräsidium könnte das Tatmotiv des 45-jährigen Deutschen ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter des Kindes gewesen sein. Es gäbe über ihn frühere polizeiliche Erkenntnisse. Er sei bislang allerdings nicht absolut gewalttätig aufgefallen. Was auch so eine Formulierung ist, also absolut gewalttätig, also nur ein bisschen gewalttätig, gewalttätig leid. Warum waren die in der Jugend, Kinder- und Jugendeinrichtung? Aber egal. Wichtig ist, dass gegendert wird, dass das Ganze korrekt, genauso wie bei den Beamt-Doppelpunkt-Innen, ja, den Beamt-Doppelpunkt-Innen zufolge starben 6 Menschen, das steht rechts in dem Text dazu. Und weiter unten in dem dritten Absatz steht wiederum geschrieben, bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen mit türkischen Wurzeln. Der Mann kommt aus dem Raum Hannover. Er hatte nach der Tat versucht, zusammen mit einer Frau in einem Auto zu flüchten und wurde von der Polizei gestoppt. Woher er die Tatwaffe hatte, ist unklar, wissen wir nicht, wissen auch nicht, welches Kaliber und so weiter. Aber es hat ausgereicht, um mehrere Menschen zu erschießen. Die Reaktionen darauf sind vielfältig. Bei der Taz beispielsweise gab es wieder Artikel, oh mein Gott, die bösen Rechten wollen das irgendwie für sich benutzen wieder, ja, wird instrumentalisiert, Lieblingswort, wenn irgendwo eine schwere Straftat durch einen Migranten begangen wird und ein Türke, der in Deutschland geboren ist mit der türkischen Staatsbürgerschaft, ist halt immer noch ein Türke, der in Deutschland geboren ist. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, ich weiß gar nicht, woher diese Haltung kommt, zu sagen, sobald jemand hier die Grenze übertritt und einen deutschen Pass in die Hand gedrückt bekommt, macht das aus einem Somalier keinen Deutschen. Es macht aus ihm einen deutschen Staatsbürger, beziehungsweise einen Somalier mit der deutschen Staatsbürgerschaft oder dem deutschen Pass. Aber wer darin keinen Unterschied sieht, ja, der ist halt Aktivist, aber der will mit der Realität nichts zu tun haben. Das Töchterkollektiv und ganz viele andere machen nun darauf aufmerksam, das Problem sind Männer. Wo ist es sicher, Bundesregierung wird gefragt. Wir schauen uns diesen Clip einmal an. Schwer zu ertragen, Töchterkollektiv. Ich erkläre gleich, woher die kommen.
Okay, schon wieder. 6 Menschen sterben in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade. Und nach dem, was man bisher weiß, soll der Täter der Vater eines 3 Monate alten Kindes gewesen sein. Und der Hintergrund soll auch noch ein Sorgerechtsstreit sein. Jetzt drängt sich wieder eine Frage auf. Ab wann reden wir endlich über dieses beschissene System? Männliche Gewalt ist nämlich ein rein strukturelles Problem. Wie viele Frauen müssen noch verfolgt, bedroht oder getötet werden, bis der Staat endlich konsequent handelt? Und ich frage mich auch noch, wie sicher sind Mutter-Kind-Einrichtungen eigentlich? Welche Schutzkonzepte gelten dort, wenn Väter oder andere externe Personen Zugang zu solchen Einrichtungen haben? Reichen diese Schutzkonzepte überhaupt aus? Oder verlassen wir uns wirklich immer noch darauf, dass schon nichts passieren wird, obwohl wir längst wissen, wie allgegenwärtig männliche Gewalt gegen Frauen ist. Warum müssen Frauen denn überhaupt in Schutzunterkünfte? Warum sind es denn die Frauen? Warum gelingt es unserem Staat nicht, bis heute nicht, diese Schutzräume so auszurichten, dass Frauen und Kinder, wenn sie schon dorthin müssen, dass sie sich wenigstens wirklich sicher fühlen können?
Zu ihrer Verteidigung, sie wird sich inhaltlich mit dem Fall nicht befasst haben. Sie wird mitbekommen haben, da ist jemand hin, 45-jähriger Deutscher, ein Mann, mutmaßlich. Wir wissen ja vom ehemaligen Queerbeauftragten der Bundesregierung, von Sven Lehmann, keiner kann von außen sagen, was ein Mann oder eine Frau ist. Hier wiederum will man das ganz klar erkennen können. Sie wird sich nicht beschäftigt damit haben, mit dem Fall oder die Pressekonferenz oder was auch immer verfolgt haben. Das sind halt alles irgendwelche Online-Aktivisten. Der war nämlich zu diesem Termin eingeladen. Ja? Also die Frage, sind Frauen dort sicher vor diesen bösen Männern, kann ich beantworten. Das Amt, die Einrichtung selbst hat diesen Vater zu einem Termin eingeladen. Das schafft das erste Missverständnis aus der Welt, was diese Dame hier hat. Es geht natürlich da nicht darum, irgendwie auf ein Problem aufmerksam zu machen, sondern um Hass und Spaltung zu schüren. Hass auf Männer, ganz allgemein in der Gesellschaft. Und das ist das Ziel dieser Pseudo-Feministen, Spaltung und Hass zu sehen. Also wirklich Hass auf das männliche Geschlecht. Ja, sobald über Männer gesprochen oder Männer thematisiert werden, blanke Wut, da geht es nicht mehr um Sinn und Verstand. Der nächste Punkt, wie soll man da geschützt werden? Jetzt wird so getan, als sei typisch männliche Gewalt in Deutschland, dass jemand Amok läuft. Also wir müssen uns das mal reinziehen. Wir reden nicht davon, und das meine ich jetzt bewusst despektierlich, dass irgendein Typ, irgendein Migrant zu Hause, meinetwegen auch ein Deutscher, zu Hause seine Alte vermöbelt, weil sie irgendwie nicht spurt. Wir sprechen davon, dass ein durchgeknallter Deutsch-Türke in dieser Einrichtung 6 Menschen mit einer Waffe hingerichtet hat. Wir sprechen hier von einem einwandfrei dokumentierten Fall eines Amoklaufs durch einen Migranten begangen. Und Thema ist jetzt, das erinnert so ein bisschen an dieses Familienstreit-Ehrenmord-Ding, ja, Familientragödie. Das wird in der Art und Weise verharmlost. Wir haben hier einen Amoklauf auf dem Niveau oder Level von Halle oder Hanau, wo auch mehrere Menschen erschossen, hingerichtet worden sind. Und alles, was denen einfällt, ist drüber, ja, aber was ist denn mit dieser männlichen Gewalt eigentlich? Sind Frauen vor Männern überhaupt noch sicher? Nein, sind Frauen, in diesem Fall sind übrigens die Opfer ganz sehr häufig auch Migranten, genauso wie die Täter, sind die vor ihren eigenen Partnern, Ehemännern, wie auch immer, sind die noch sicher vor irgendwelchen durchgeknallten Migranten, die mit einer Knarre rumlaufen und einen Haufen Leute erschießen? Also das wird ja so verharmlost, als sei das, wie gesagt, als hätte die Frau von dem irgendwie drei Ohrfeigen bekommen, weil es Baklava nicht, oder weiß nicht, angebrannt ist im Backofen. Also, ich raff das nicht. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, Töchterkollektiv, über 80.000 Follower auf Instagram, gegründet oder entstanden damals in der Debatte rund um Friedrich Merz und die Geschichte mit dem Stadtbild und den Töchtern. Ja, daraus hat sich dieses Kollektiv gegründet. Mittlerweile übrigens entweder schon passiert oder auf dem Weg hin zu einem eigenen Verein. Und sie kritisieren, und das tue ich übrigens auch, nur aus einem anderen Grund, den Textbausteinkasten von Friedrich Merz zu dem Thema. Merz postete dazu auf X: Die Nachricht aus Stade erschüttert bis ins Mark. Die Nachricht, als seien da nicht 6 Menschen gerade hingerichtet worden. Viele Menschen, die helfen und schützen wollten, haben ihr Leben verloren oder wurden verletzt. Wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, was da drin abgegangen ist. Saßen die in einem Stuhlkreis, der Typ hat seine Knarre gezogen und hat einfach das Magazin mal leer geräumt und die da eben weggemacht, um dann mit einer anderen zu fliehen im AMG Mercedes. Egal, haben ihr Leben verloren. Klingt auch so ein bisschen wie nach einer Naturkatastrophe. Kann man halt nichts machen. Wurden verletzt. Mein Mitgefühl ist bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke den Polizisten und Polizistinnen. Wichtig ist natürlich, die beide zu nennen, ja, zu gendern, als wüssten wir nicht, dass auch Frauen vor Ort gewesen sind. Dank der Videoaufnahmen, die halt irgendwas fallen gelassen hat. Kann mal passieren, darf aber nicht. den dankt er für ihren schnellen Einsatz. Das ist tatsächlich so, was aber hauptsächlich daran lag, dass die Polizeistation in unmittelbarer Nähe wohl war und die Polizei deshalb sehr schnell vor Ort eingreifen konnte. Ja, das kritisieren sie. Und sie stören sich irgendwie daran, die kommentieren das auch noch, das werde ich euch jetzt nicht antun, dass Merz das Ganze lapidar nicht als Problem der Männer benennt. Jetzt ist es aber nicht so, dass irgendwelche durchgeknallten Frauenkollektive das Ganze nur so benennen, sondern wir haben auch Männer, linke Aktivisten wie Andreas Kemper, Hashtag Stade, auch er kommentiert das auf X. Wenn wahllos Menschen erschossen werden oder mit dem Auto überfahren werden, dann sind die Täter immer und immer wieder Migranten. Nee, Männer, schreibt er. Die Täter sind Männer, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Ja, da müsste ohne Scheiß müsste drinstehen, wenn wahllos Menschen erschossen werden, mit dem Auto überfahren werden, Weihnachtsmärkte könnte man auch noch irgendwie mit einbauen, dann sind die Täter immer und immer wieder Migranten oder Ausländer, könnte man beides schreiben. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sind es dann eben auch mal Deutsche in solchen Fällen oder Einheimische, wie auch immer. Ist ja kein exklusiv deutsches Problem, wir haben dasselbe Problem in Großbritannien oder Frankreich. Männlichkeit kann in tödliche Männlichkeit umschlagen, das Problem heißt Männlichkeit. Nee, lieber Andreas Kemper, das Problem ist die Migrationspolitik. Die deutsche Männlichkeit ist mittlerweile so weit domestiziert, dass die Deutschen ihre Gewaltausbrüche, ja, die männliche Bevölkerung, so weit im Griff hat, dass es eben nicht zu Situationen wie jetzt im Film von Uwe Boll kommt und jemand dann wahllos umhergeht und irgendwelche Migranten erschießt. Also so zu tun, als sei das nur ein weiteres typisches Beispiel, dann müsste man halt alle anderen Amokläufe irgendwie auch damit reinzählen. Aber ja, auch hier wieder ist es die Täter-Opfer-Konstellation. Täter in diesem Fall ein oder tatverdächtig, ein Migrant, ein Deutsch-Türke. Und bei den Opfern, bei den Mitarbeitern wird es sich höchstwahrscheinlich um irgendwelche langweiligen Deutschen handeln. Und um nicht präziser analysieren zu müssen, das Problem klarer benennen zu müssen, bleibt man dann einfach dabei, das Problem zu betiteln und zu tun, als seien alle Männer das Problem. Dieter Nuhr hat das Ganze statistisch halt mal aufgedröselt, liegt die Chance bei weit unter 1% für Frauen. Wenn wir jetzt noch ausrechnen müssen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für eine Frau, nehmen wir für eine deutsche Frau, innerhalb einer Beziehung mit einem deutschen Mann hingerichtet erschossen zu werden, dann ist diese Gefahr, diese Wahrscheinlichkeit nicht existent. Das ist wahrscheinlicher, mit einem Flugzeug abzustürzen, was statistisch betrachtet übrigens auch das sicherste Verkehrsmittel ist. Auf der anderen Seite ist es eben auch tödlich, wenn ein Unfall passiert. Aber ist auch egal. So wird das Ganze in den Medien kommentiert. Ein Mann, und es wird dann eben so getan, als würde es sich dabei nicht um einen durchgeknallten Amokläufer handeln. Und als könnte man nicht auch durchaus einen Unterschied in der Aggressivität, in dem Verhalten von Deutschen und irgendwelchen Migranten feststellen. Wir bleiben leider bei einem traurigen Thema, etwas, woran man sich ein Stück weit in der deutschen Berichterstattung schon gewöhnt hat, so ein bisschen. Und zwar geht es um Stuttgart, eine 16-Jährige wurde von zwei Tätern, die Tatverdächtigen sind nach aktuellem Stand noch nicht gefasst, die sind flüchtig, niedergeschlagen und vergewaltigt. Und wer das mitbekommt, wer sowas liest oder hört, der wird halt auch nicht wieder irgendwelche Männer in Verdacht haben, sondern der Verdacht, der erste Instinkt, der Gedanke, den man hat, der trifft auch in diesem Fall leider wieder zu. Es geht um den Charlottenplatz in Stuttgart, ja, ein 16-jähriges Mädchen brutal angegriffen, anschließend in einer öffentlichen Toilettenanlage vergewaltigt worden. Die Kriminalpolizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Nach Angaben der Polizei soll sich die Jugendliche in der Nacht zum Samstag zuvor auf einer Feier im Akademiegarten aufgehalten haben und zwischen 1 und 2 Uhr Nacht machte sie sich zu Fuß auf in Richtung Charlottenplatz. Dabei sollen ihr zwei Männer gefolgt sein. Noch ein weiterer Grund, warum man sich eigentlich in Deutschland gerade mit Kind und Familie von jeglicher Großstadt möglichst weit fernhalten sollte. Sie versuchte wegzulaufen, bei dem Versuch davonzurennen stürzte sie, klingt wie der absolute Albtraum. Die beiden Männer schlugen auf sie ein, anschließend vergewaltigten die Täter die Jugendliche in einer City-Toilettenanlage, sagte eine Sprecherin der Polizei Stuttgart. Die Täter ließen das Mädchen dort zurück und hauten ab. Schwer verletzt ließ sich die Jugendliche in die Gewaltambulanz Stuttgart bringen. Diese medizinische Einrichtung bietet von Gewalt betroffenen Menschen aller Altersgruppen schnelle, kostenlose und vertrauliche Hilfe an. Betroffene können sich hier untersuchen lassen, um Verletzungen gerichtsfest zu dokumentieren und Spuren zu sichern. Im schlimmsten Fall kommen dann die Täter, wenn irgendwann eine Verurteilung erstmal gefasst und dann eine Verurteilung stattfindet, ziemlich sicher auch wieder mit einer, ich mutmaße, Jugendstrafe davon. Wir gucken mal gleich. Der erste Täter, etwa 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 groß, dunkle Hautfarbe, dunkle lockige Haare, Bart, weißes T-Shirt und eine lange Jeans. Der zweite Täter, auch 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter, dunkle Hautfarbe, also Ulf Poschert, Deutsche, dunkle Haare, schlanke Figur, tätowierte Wade, Gucci-Kappe, blaues T-Shirt und eine kurze Jeans. Ja, die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-8990-5778. Täterbeschreibung, Szenario, das, was lange Zeit galt, dieses der gefährlichste Ort für eine Frau, das eigene Umfeld zu Hause, statistisch betrachtet ist auch für tödliche Haushaltsunfälle die eigenen vier Wände, die eigene Wohnung, das eigene Haus der gefährlichste Ort, um sich dort aufzuhalten. Aber wir sind mittlerweile, ist das so ein bisschen dieser Mythos, der Vergewaltiger im Gebüsch, der würde ja nur in den Köpfen existieren und das sei ja gar nicht real und viel wahrscheinlicher wäre es ja von seinem, was weiß ich, entfernten Onkel irgendwie missbraucht zu werden als Frau. Diese Fälle werden mehr, die Tatverdächtigen der polizeilichen Kriminalstatistik eindeutig aus bestimmten Regionen massiv überrepräsentiert. Und auch hier kann man sich durchaus die Frage stellen, wie lange das anhalten soll und wird, ohne dass halt der Rechtsstaat hier wirklich, wirklich drastisch durchgreift, bis es irgendwann vielleicht dazu kommt, dass der Film von Uwe Boll tatsächlich sich so ein bisschen in die Realität wandeln könnte und dann jemand hier Armie Hammer dann rumläuft und wahllos irgendwelche Migranten erschießt. Oder Migranten, die von der Justiz verschont wurden, weil man gedacht hat, naja, die haben ja doch insgesamt eine sehr gute Sozialprognose, auch wenn sie irgendwie vielfach vorbestraft sind. Das war ein Ausschnitt aus der letzten Live-Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen unten in die Kommentare. Gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss und bis dahin, macht's gut.